Das Thema der letzten Predigt in diesem gastfreundlichen Haus lautete: Ich erinnere euch an das Evangelium. Und das ist definitiv ein Wort Gottes, so steht es in 1. Korinther 15,1. Heute gehen wir weiter zurück. Ein anderes Wort Gottes soll vor uns stehen, ein kurzer Satz. Und er war es, der mich als erstes Wort Gottes persönlich angesprochen hat. Auf der Straße hat das auf mich eingewirkt, in meinem Heimatort, und zwar von der Außenwand einer evangelischen Kirche, nahe meiner elterlichen Wohnung. Oft, sehr oft bin ich daran vorbeigekommen, immer wieder hat es mich eingeladen, dieses Wort, und in gewisser Weise hat es mich auch verfolgt, wie es ja sein soll. Von meinem 13. bis weit über mein 30. Lebensjahr hinaus hat es mich hoch von der Wand her begleitet, als Jugendlichen, als Lehrling, dann als gelernten Schriftsetzer, denn es war in einer sehr schönen Schrift gehalten, weithin gut zu lesen. Und nicht zuletzt habe ich dann als Familienvater oft hinaufgesehen. Ob ich das eine Mal und das andere Mal leichtsinnig daran vorbeigeschlendert bin oder voller Sorgen den Blick gar nicht vom Boden heben wollte, ob ich mich jetzt gesund gefühlt habe oder den Weg zum Arzt oder zur Apotheke wählen musste, ich bin immer wieder an dieser Wand vorbeigekommen und es war da, dieses Wort Gottes, punktgenau platziert. Hat mich jedes Mal angesprochen, hat mich eingeladen und hat mich auch gemahnt zur Zeit und zur Unzeit. Und es ging so lange, bis man eines Tages die Fassade dieser Kirche renoviert hat. Und dabei hat man übertüncht, diesen schönen, so wertvollen Satz. Jetzt war er weg. Aus den Augen, nicht aber aus dem Sinn. Bis heute nicht. Gott sei Dank. Und manchmal schaue ich jetzt im Vorbeigehen immer noch zu dieser Wand hoch, ob er nicht doch wieder auftauchen möchte, dieser segensreiche Spruch, ob man ihn nicht wieder hinmalen will, aber leider vergeblich, die Zeiten, die haben sich geändert. Aber Gottes Wort hat sich nicht geändert. Sein Wort, das bleibt in alle Ewigkeit. Und deshalb ist er immer noch da. Nun aber nicht mehr auf Stein und Putz, sondern dort, wo er hingehört, in der Bibel, im Alten Testament und im Herzen all jener, zu denen er sprechen soll. Weil Gottes Wort, das kehrt nicht leer zurück zu ihm. Und es ist nicht oft so, dass Gott erst etwas von unseren Augen wegnehmen muss, damit das Herz sich besinnt, nicht am Geschöpf Gefallen zu finden, sondern am Schöpfer. Jetzt wird er sicher genau wissen, wie der Spruch lautet. Das ist ein Wort aus Amos. Es steht im Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Jedes Wort Gottes, das uns von ihm gegeben wird, wird uns ja dann über die Jahre zur wahren Speise. Das heißt, es hört nicht mehr auf, uns zu sättigen. Und gleich wie das Wasser, von dem Jesus spricht, das er uns gibt, das in das ewige Leben quillt, überfließend, unaufhaltsam. Denn es heißt im Psalm 65, der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Wer von uns davon trinkt, denn dürstet nicht mehr nach dem Vergänglichen dieser Welt, weil wir haben im Wort Gottes eine lebendige Quelle, die hört nie mehr auf und die versiegt nicht. Suchet mich, so werdet ihr leben. Ein einfaches, ein völlig klares Wort, nicht wahr? Eine Verheißung, eine sichere Zusage Gottes an jeden, der darauf hören will. Man sollte aber gar nicht meinen, was in der Praxis mit dieser klaren Aussage gemacht wird. Wie knapp viele Menschen jahrelang daran vorbeigehen, so wie ich, knapp, aber doch gezielt daran vorbei. Und viele kommen sich dabei nicht einmal selber auf die Schliche. Menschen in christlichen Gemeinschaften, die kommen Woche für Woche unter das Wort Gottes, sie lesen ihre Bibel, sie beten mit den Kindern vor dem Schlafengehen, sitzen in der Bibelstunde, lesen christliche Bücher und merken oft gerade deshalb nicht, dass sie diejenigen sind, die hier angesprochen werden. Wie knapp nämlich gerade sie das Ziel verfehlen. Aber knapp daneben ist eben genauso vorbei. Der Begriff Zielverfehlung ist deshalb wohl der treffendste Ausdruck für die Sünde. Dabei geht gerade aus unserem heutigen Gotteswort das Ziel ganz eindeutig hervor. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wir Menschen aber, wir suchen viele Ränke und viele arglistige Machenschaften und viele Künste. So übersetzen Elberfelder, Schlachter und Luther 1912 die Stelle im Prediger 7,29. Nein, sagt Gott, sucht mich. Aber die Menschen, die sind zu trickreich. Sie suchen sich lieber etwas aus der Bibel heraus, zum Rechtfertigen ihres Lebenswandels, um von sich selber abzulenken, auch um andere zu korrigieren, um sich hervortun zu können in christlichen Kreisen. Dabei hat der Herr aber gesagt und es auch so gemeint, sucht mich. Gott pflegt sein Wort schon selber richtig in unsere Herzen zu senken, wenn wir es lesen oder hören. Und da stören die trickreichen Überlegungen unseres Ichs nur. Denn Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Der ist nicht wie wir. Und das Teuflische für den Menschen ist nämlich dabei, wir sind alle als Sünder geboren und wir gehen deshalb am Willen Gottes automatisch vorbei. Wir können von uns aus nicht erkennen, was Gott wirklich meint. Er selbst muss es uns auftun, wie an einer Stelle geschrieben steht im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja, weil nun aber die Sünde uns Menschen automatisch religiös macht, schwenken wir ja doch dann ein, aber auf unsere eben religiöse und ichsüchtige Art. Wir tun dann, was uns richtig scheint. Und genau damit liegen wir daneben. Weil die einen zünden Kerzen an, für sich und für andere. Es sieht schön aus und wärmt das Gemüt. Viele halten sich an bestimmte Rituale und bringen diverse Opfer, rufen Nothelfer an und verehren Engel. Viele tragen christliche Symbole, ein Kreuz oder ein Fisch am Auto mit sich herum. Sie sagen, hilft es nicht, so schadet es nicht. Was meinen Sie, ist aber ein schwerer Irrtum. Und eines liebt der Mensch ganz besonders. Das ist die große, bunte Mysterienreligion. Die bietet ihm Feste, Bilder, heilige, farbige Rituale zu allem und jedem. Da wird getauft, da wird geheiratet, gestorben, begraben, gesungen, gebetet, gebeichtet. Zusammen mit der bunten klerikalen Hierarchie von Priestern, Bischöfen, Kardinälen. Und vor allem ist ja da die Figur der lieben Frau mit dem Kinde, die wir seit Urzeiten in den großen Religionen der Welt wunschgemäß vorfinden. Angefangen mit der Semiramis zu Nimrodszeiten bis hin zur sogenannten Gottesmutter. Andere grenzen sich ab und beschäftigen sich lieber mit schöngeistiger, religiöser Literatur und erforschen die Transzendenz, wie sie meinen. Wieder andere gehen hinaus und verehren die Natur und einen dahinter vermutenden Gott, dessen Wesen alles durchdringt. Sie wollen eins sein mit jedem Grashalm, mit jedem Stein. Viele meditieren und öffnen sich dabei den Dämonen, suchen das Wesen Gottes in ihrem Inneren, hoffen auf die Reinkarnation oder möchten einst einmal aufgelöst sein im Nirvana. Und Sonntag für Sonntag gehen in unserem Land Tausende in eine Kirche, die ihnen kein ewiges Leben garantieren kann. Sie bleiben ohne Heilsgewissheit. Sie werden zum christlichen Narren gehalten, ihr ganzes irdisches Leben lang, bis eines Tages auch in ihrer Todesanzeige steht, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten. Aber Gott hat das alles nie gewollt. Und zu jedem solchen System kommt noch ein teuflisch ausgefuchster Kreislauf hinzu. Tut nämlich der religiöse Mensch einmal längere Zeit nicht mehr oder nicht mehr richtig, was er sich da vor anderen aufgebürdet hat, dann meldet sich sein Gewissen und verklagt ihn und dann meint er, für etwas büßen zu sollen, das aber ohnehin in jedem Fall vor Gott falsch und auch vergeblich war. Und verlässt ein Mensch schließlich enttäuscht seine angestammte Religion und konvertiert zu einer anderen, dann ändern sich im Grunde für ihn nur die äußeren Vorzeichen. Ja, selbst wenn ein Mensch als Atheist auftritt oder als Kommunist, dann tut er das genauso wieder in einer religiösen Überzeugung. Er glaubt dann zwar an keinen Gott, wie er betont, aber auch diese Einstellung ist wieder nichts anderes als ein Glaube. Auch Atheisten glauben religionsgemäß, auch Kommunisten. Sie glauben an sich selbst, an ihr System, an ihre Weltanschauung. Und damit haben wir das Grundproblem vor uns. Wir stehen generell zwei Gruppen von Menschen gegenüber, nur zwei. Und Gottes Wort kennzeichnet die einen als solche, die das Ziel, die ihn verfehlen. Und die haben wir ja jetzt ein Stück weit betrachtet. Und keiner, der hier herinnen sitzt, wird behaupten können, dass er nicht auch einmal dieser Gruppe angehört hat auf irgendeine Weise. Im Hebräerbrief steht dazu, im Kapitel 4, das Wort Gottes, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dieses sein Wort, suchet mich, so werdet ihr leben, das lässt uns deswegen nur mehr zwei Möglichkeiten. Nicht bloß generell, sondern in jeder Situation, bei jedem Problem, an jedem Tag und zu jeder Stunde. Entweder wir suchen ihn und finden ihn, oder wir bleiben auf uns selber gestellt. Und dann sind wir aber allem Unguten ausgeliefert, denn Jesus sagt, dass nur einer gut ist. Und wir haben ihn gesucht oder wir haben ihn nicht gesucht. Was bleibt uns dann anders als die verderbliche Religion und die menschliche Philosophie, die fragwürdigen humanen Lösungsansätze, die eigenen Irrwege, die Unsicherheit und statt dem Glauben nur mehr der Aberglaube. Und dazu kommt die Zukunftsangst. Wir haben doch alle längst erkannt, was jetzt auf uns zukommen kann und wird. Ja, es gibt sogar Christen, die in diese Kategorie gehören, die nicht ihn suchen. Und die Folge ist, sie fallen auf jeden Wind der christlichen Lehre herein, auf den Pfingstgeist, auf die Ökumene, auf die Charismatik und was noch so alles hochkommen wird. Sie meinen, der Religion, die ja seit jeher immer von Dämonen in die Welt gesetzt wurde, entkommen zu sein, aber schließlich wird es siebenfach Ärger mit ihnen. Und die zweite Gruppe, das ist die kleine Herde, von der, die er gesprochen hat, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, zur Rettung und Erlösung. Von denen sagt Gott, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. So in Sprüche 8,17. Und für uns ist es daher jetzt höchste Zeit, Gottes Wort diesbezüglich vermehrt in diese Predigt einzubringen. Denn sein Wort ist das Einzige, das den Menschen rettet und das ihm Hoffnung gibt und Zukunft und dazu Befreiung von der Sündenschuld und Last und von der Sündernatur. Denn die Sündhaftigkeit, die ist das Wesen, das Gott verfehlt, weil sie immer sich selber sucht, immer um sich selber dreht, während er uns aber zuruft, suchet mich, so werdet ihr leben. Ja, wer von uns Ohren hat zu hören, der höre. Und wer es gehört hat und will, der komme und suche Gott, der sich erfinden lassen will, wo du auch stehst. Komm. König David hat zu seinem Sohn Salomo gesagt, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Und das Wesen, das Gott nicht sucht, das ihn lieber knapp verfehlt, das ist die Folge der Sünde, das ist die Religion, das ist der Gottesersatz. Das griechische Wort Anti meint ja genau das, wenn es vom Antichristentum spricht. Diese Geisteshaltung ist seit dem Sündenfall in aller Welt da und findet sich sowohl bei Nichtchristen als auch bei Namenschristen gleichermaßen. Der Unterschied ist nur, wie sich jeder von ihnen selber sieht. Denn auch der Namenschrist braucht ja Christus nicht in der Tat, sondern nur in der Theorie. Er heuchelt, er spielt uns sein Christentum vor, aber Gott selber sucht er nicht, sondern ein passendes Auftreten, ein gesellschaftskonformes Verhalten in christlicher Umgebung, denn die bringt seinem Ich bestimmte Vorteile und die nimmt er gerne an. Er liest schon auch die Bibel, aber er sucht nicht Christus und den Vater alleine im Wort Gottes und im demütigen Gebet, er sucht etwas. Etwas, das ihm das Leben angenehmer macht hier. Und so betet er auch. Später wünscht er wohl einen Himmel für sich, aber das ginge auch ohne den Gott, den er sein Leben lang suchen und finden hätte sollen. Er hat nie verstanden und erkannt, dass es Gott ist, der den Himmel ausmacht und das ewige Leben. Gott aber will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht in 1. Timotheus. Die Wahrheit, die ist er selber. Das hat der Sohn Gottes auch so gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also wenn jemand sagt, er suche die Wahrheit und dabei nicht die Person findet, die die Wahrheit ist, dann ist das nichts als trickreiche, verblendete Religion, die dem Menschen am Ende nur zum Verderben gereichen wird. Denn Gott sagt, suchet mich. Nicht einen Begriff, den die Religion oder die Philosophie oder der Duden definiert, ob jetzt Wahrheit oder Licht oder Leben oder auch Liebe oder der rechte Weg. Für uns sind das alles von jeher Begriffe, die wir wohl gerne verwenden im Gespräch untereinander. In Wirklichkeit und in Ewigkeit, und um die geht es ja, definieren sie aber alle die eine Person, die Person, die wir verkündigen sollen. Von daher ist abzuleiten, suchet mich, sucht nicht das, was ihr erwartet als Weg oder als Wahrheit, sondern sucht mich, denn ich bin's. Ich bin das alles, ich allein. Als Gott zu Mose sagte, Yahweh ist mein Name, das heißt, ich bin, ich werde sein, dann heißt das, ich werde alles das sein, was du jemals brauchen wirst, hier und in Ewigkeit. Ja, hat jemand Ohren, das zu hören? Hat jemand ein Herz, dem Gott das sagen kann? Und daran sehen wir schon, was Glauben heißt. Es ist nicht ein Fürwahrhalten dessen, was wir meinen, glauben zu müssen, so als krampfhafte Anstrengung. Nein, da schwebt für uns nicht ein fiktiver Begriff, den wir gar nicht zu haschen imstande sind, weil wir etwas nicht glauben können, wie wir uns auch immer anstrengen. Wir jagen keinem Glauben nach als Begriff, auch keinen anderen Begriffen, keinem Christentum, keinem sauberen, reinen Leben, keiner Moral. Das ist alles da, aber nicht in Worten, nicht in Begriffen, nicht in gläubigen Anstrengungen. Es ist ganz einfach. Es ist sogar noch viel einfacher als erwartet. Warum? Weil alles am Gerettetsein, alles, was uns zur Gotteskindschaft bringt, in einer einzigen Person existiert. Und die ruft uns zu, jetzt, hier und heute, sucht mich. Das ist alles. Denn ich will mich von euch finden lassen. Und der ganze Rest, alles andere, der Weg, die Wahrheit, das ewige Leben, die Auferstehung, das bin ich, Jesus Christus. Denn ich und der Vater, wir sind eins. Zwei Personen wohl, aber in allem völlig eins. Und nur der Sohn ist uns gegeben als Person zur Errettung und zu allem, was wir brauchen und was wir eben aufgezählt haben. Und deshalb dürfen wir nicht hergehen und einzelne Eigenschaften und Begriffe aus ihm herausschälen, um sie zu erreichen und für uns in Anspruch zu nehmen. Und es gilt auch für die Errettung. Niemand anderer als Christus selbst verkörpert sie. Errettung ist nicht abstrakt zu haben, nicht von ihm zu trennen. Er ist die Errettung. Und du darfst kindlich sagen zu ihm, Herr Jesus, bist du nicht alles, was ich brauche, du als Person? Es ist direkt unglaublich, wie weit wir dabei gehen können. Da gab es einst einen Menschen, der hat auch mir diesbezüglich vieles beigebracht. Er war nicht mehr jung und er konnte sich nicht mehr viel merken. Seine Gesundheit war zusammengebrochen. Er hatte beim Stiegensteigen und beim Bergaufgehen schreckliche Atemnot. Oft hat er geglaubt, jetzt muss er ersticken, weil sein Herz und sein Nervensystem total erschöpft waren. Und dummerweise ist ihm auch seine Vernunft im Weg gestanden. Er war religiös gebildet. Er hatte Theologie studiert. Das ist die Lehre über Gott und sein Wort, bestenfalls. Theologie ist aber nicht Gott selber. Und das ist der Unterschied. Und das ist diesem Mann so lange im Weg gestanden, bis er seine angelernte Dogmatik endlich zu Grabe getragen hat. Und lange Zeit schon hat ihm Gott ein Wort gesagt, wieder und wieder, nämlich aus Kolosser 1, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, wer von uns ein Ohr hat zu hören, der versteht es ganz recht. Christus ist es, Christus selbst. Und der Mann, von dem hier die Rede ist, hat anfangs dieses Wort nicht annehmen wollen, dieses Wort Christus in euch. Zu verbildet war er, zu theologisch, zu kompliziert. Er suchte lieber in sich selber herum, laborierte lang herum an seinen Problemen, suchte das Heil in gläubigen Maßnahmen, anstatt das einfache Wort anzunehmen, suchet mich, mich allein, nicht euch selbst, nicht eine Lösung für eure Probleme, sondern mich, ich bin. Das ist das Wort, ich bin es, den ihr braucht. So wie Mose es erfahren hat, der ich bin, der sendet dich. Der, der alles sein will und wird, was du je brauchen wirst. Wobei uns ein schöner Reim gleich die Antwort gibt, der Vater, der uns hat erwählt, der weiß am besten, was uns fehlt. Aber wie ist es weitergegangen mit dem Mann, von dem die Rede ist? Er hat schließlich all seine Theologie, all sein ganzes angelerntes menschliches Wissen, sein vorgefertigtes Denken von Gott über Bord geworfen und hat zum Herrn gesagt, bist du wirklich alles für mich, du als Person, alles, was ich brauche, woran es mir so mangelt, du allein? Und die Antwort, die er erhalten hat, war auf jede Frage immer die gleiche. Einmal hieß es, ja mein Kind, ich bin dir gemacht zur Weisheit. Und Gott bestätigt das in seinem Wort in 1. Korinther 1,30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also wer Weisheit braucht, der suche Gott, der sich gerne finden lässt und dabei nichts vorwirft. Was wir dabei erhalten, ist natürlich nicht losgelöste Weisheit, sondern der Sohn. In seiner Person ist unendlich mehr Weisheit, als in dem Begriff, wie es sein könnte. Ein andermal, als es um den Willen ging, war die Antwort, ja, ich bin auch dein Wille. Denn so steht es im Brief an die Philipper, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und dieser Mann, der vorher an geistiger Armut gelitten hat, der nicht mehr frei denken und handeln konnte und der so gern ein gutes Gedächtnis haben wollte, der sich vorher beständig geirrt hat und lauter Fehler gemacht hat, der durfte erfahren, dass Christus selbst in uns mit seinem Sinn lebt, wenn wir ihn, und zwar ihn allein, suchen. Er will und wird sich von uns finden lassen. Und er will und er wird uns alles sein. Unser Mann schrieb in der Folge dann jede Woche 2 Predigten. Vorher hat er 3 Tage gebraucht für eine. Und er schrieb zusätzlich jeden Monat hunderte Seiten. Und er durfte sogar wöchentlich viele Versammlungen leiten. Und dazu sagt er, all das wird mir jetzt ganz leicht, weil ich erfahre, dass Jesus selbst mein Verstand ist und meine Geisteskraft. Und der Mann ging zu Jesus, auch wegen seinem Mangel an Glauben. Und wieder war Jesus selbst die Antwort. Er ist unser Glaube. Und der Mann ging zu Jesus wegen seiner Arbeit. Und Jesus selbst war wieder die Antwort. Und auch ich selber kann das 100-fach bestätigen. Immer, wenn ich Jesus ein Problem überlassen habe, ein gesundheitliches Problem, die Sorgen oder meine Zeitnot, meine Schlaflosigkeit, die Hilfe auf der Heimfahrt dann, das alles hat er übernommen und zum Besten hinausgeführt, sodass auch für mich der Satz gilt, Gott aber gedachte es gut zu machen. Aber ich muss ihn suchen, ihn. Es geht beim Herrn nicht um einen Nothelfer, sondern ums Ganze. Er selber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und alles andere, was wir brauchen. Wir von uns aus, wir können keinen Glauben produzieren. Den Glauben, den teilt Gott aus nach seinem Maß. Er gibt aber nicht, wie die Welt gibt. Es ist alles in Christus, es kommt alles von Christus und es bleibt alles in Christus. Uns aber gibt Gott den Sohn und damit alles. Und damit das möglich wird, hat er schon vor Grundlegung der Welt die Lösung gefunden, wir in Christus und Christus in uns. Das ist das herrliche Evangelium Gottes von seinem Sohn. Und sag du doch dem Herrn, ich suche dich, bist du nicht mein Glaube, mein Wille, meine Krankheit, meine Müdigkeit, meine Unfähigkeit? Sag ihm das alles. Das heißt Gott suchen, so wie er es will. Dann komm in deiner Armut und höre auf dich selber vor Gott zu präsentieren, als könntest du ihm etwas bringen. Höre auf, selber vor Gott und der Welt etwas darstellen zu wollen. An seinem Kreuz hat er dich mit in seinen Tod gerissen, um dir in seiner Auferstehung neues Leben zu geben, ewiges Leben, nämlich sich. Wollen wir immer noch uns und anderen ein gekünsteltes Leben vorgaukeln? Ersuchen und danken wir lieber stattdessen Gott. Und Gott sagt nicht, sucht das Leben, sucht eure Besserung, sucht die Gesundung, ob jetzt geistlich oder körperlich. Er sagt, und zwar weit und hoch über das alles hinaus, sucht mich, so werdet ihr leben. Denn nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden, und zwar in jeder Hinsicht. Ihn suchen, das heißt, dass ich nicht in meiner Theorie von Gott hängen geblieben bin. Ich werde Gott eines Tages begegnen, so oder so. Und nichts wäre jetzt weniger klug, als nicht heute Gott gesucht zu haben, wo er mich doch so freundlich auffordert dazu. Wir können uns auch anders fragen. Ich kann fragen, wie bin ich denn aufgewachsen? In welcher Generation? Und wovon bin ich denn beeinflusst worden? Und waren es in früheren Jahrhunderten in der aufkommenden Moderne die vielen technischen Neuerungen oder in noch früheren Generationen die Renaissance oder davor noch die Zeit der Bauernkriege? Und war es in unserer schon so lange kriegsfreien Generation Hollywood-Filme und Fernsehen oder die Pop- und Rockmusik? Wovon bin ich denn beeinflusst worden, früher, bisher? All das ist dazu angetan, eben all das hinten zu lassen, nicht zurückzuschauen und dem Wort zu folgen, suchet mich. Denn mit meiner Vergangenheit, mit Hollywood und Rockmusik oder meinem Hobby, mit meiner Lebensgeschichte, möchte und kann ich doch nicht ruhig leben und sterben. Ja, ich möchte nicht auf meinem Sterbebett liegen und mir schießen ununterbrochen diese ganzen unguten erlebten Dinge durch Herz und Kopf. Und ich habe nicht Gott gesucht, nicht ihn, der mich doch aus alledem herausholen will, zu seinem wunderbaren Licht. Suchet mich, auch in Bezug darauf, euch selbst nicht zu rächen. Und wegen dem Arztbesuch und der Diagnose, wegen Freundschaften und Familie, sucht zuerst nur mich. Es gibt Christen, die sagen uns, sie fühlen sich gerade nicht in einem würdigen Zustand, das Gedächtnis mal zu nehmen. Sie können heute nicht für andere beten, nicht mit jemandem sprechen über Christus und über das Evangelium von ihm, weil sie gesündigt haben, weil ihr heutiger Tag unbefriedigend und nicht gut verlaufen ist, so meinen sie. Nun, was wäre denn befriedigend gewesen, dass der Tag so verlaufen wäre, wie du dir dein Glaubensleben vorstellst? Wenn du also mit dir zufrieden bist, dann kannst du zum Gedächtnis mal. Dann wäre Gebet und Gespräch möglich. Nein, sucht mich, sagt der Herr, nicht sucht euch selber und euren Zustand, mich. Ein Mensch, der ein Gotteskind geworden ist, der soll auch nicht auf eine erlangte Verheißung vertrauen, die er erhalten hat, sondern auf Christus allein. Denn wenn eine Zusicherung, eine Verheißung uns daran hindert, Gott zu suchen und auf ihn zu vertrauen, dann wird Gott sie anfechten lassen. Und dann kommt das Wort aus Hiob 23 zum Zug. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Es ist doch komplett unvernünftig, sich mit allem anderen zu beschäftigen und nicht immer wieder Gott zu suchen, angesichts der vor uns liegenden Ewigkeit und auch angesichts der nächsten Stunde, des nächsten Arbeitstages. Es gibt ja im Leben so manche Marksteine. Wenn einmal die Schule vorbei ist, wenn dann die Ausbildung vorbei ist, ja, wenn wir dann erst verheiratet sind, ja, wenn die Operation dann vorüber ist, wenn die Kinder aus der Schule sind und wenn wir dann in der Pension sind, ja, wenn wir dann gestorben sind, dann haben wir vor lauter Marksteinen das Wichtigste versäumt, nämlich dass Gott uns mehrfach aufgefordert hat, sucht mich in der Schule, in der Arbeit, bei der Hochzeit, in der Ehe, in der Krankheit, vor und nach der Operation und an jedem völlig unscheinbaren Tag, zu jeder Stunde und Minute, nichts anderes sagt Gott uns zum Heil, als sucht mich und ihr werdet leben. Was wäre denn jetzt so gut und so wichtig daran, ob ich nun dies oder jenes erklären kann aus der Bibel? Ob es so ist oder so? Von vielen Dingen steht auch das Gegenteil im Wort Gottes und das hat seinen Sinn. Ist der Himmel jetzt über uns, weil Jesus aufgefahren ist? Oder ist er rings um uns her, dadurch Gott uns von allen Seiten umgibt, wie er sagt? Ja, muss ich das alles erklären können? Muss ich gescheit sein? Nein, ihn muss ich kennen. Suchet mich, sagt der Herr, nicht das Ansehen vor den Leuten, vor den Brüdern. Jagt nicht der Erkenntnis nach, sondern sucht mich. In Jeremia 9 steht dazu dieses wunderbare Wort, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und das ist die einzig wirkliche Klugheit. Wir wissen, dass gerade der Teufel das Wort Gottes verwendet zur Versuchung und auch zum Hohn, wie wir an der Versuchung Jesu sehen. Und der Teufel zitiert immer gezielt Gottes Wort seit den ersten Tagen und zwar zum Zerstören. Ja, woher weiß ich denn dann bei einem Menschen, warum und wozu dieser Mensch das Wort Gottes zu mir redet? Menschen reden vom Wort Gottes in relativer Weise. Sie verschweigen vieles und betonen gern, was ihnen einen Vorteil bringt. Ja, und Gottes Wort spricht in diesem Zusammenhang von den Ruhmredigen, zum Beispiel in den Psalmen 5, 73 und 75. Und dass die Ruhmredigen nicht vor ihm bestehen bleiben, nur vor Menschen bestehen sie eine Zeit lang, wenn sie mit ihrer Erkenntnis glänzen. Ich war vor einiger Zeit mit einem Prediger zusammen, der gern nach der Predigt seine Frau gefragt hat, na, wie war ich? Na, ich, daran erkennst du sie schnell, die Rumredigen. Gott aber sagt, sucht mich, nicht euch selbst und wie ihr auf andere wirkt. Beim Menschen ist immer Vorsicht geboten, höchste Vorsicht, auch jetzt, hier und heute, bei mir. Die einzig sichere Adresse fürs Heil ist in unserem heutigen Wort verankert. Suchet mich, sagt der Herr. Ja, allein ist der Geber und der Meister und der rechte Ausleger der Schrift. Suche ihn und frage ihn in allem, was du hörst, ob es vor ihm wahr ist, der die Wahrheit ist. Sonst kann es nämlich sein, dass er dich auf Menschen hereinfallen lässt. Wir dürfen uns nicht Lehrer aufladen, nach denen uns die Uhren jucken. Einer ist unser Meister, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Suche ihn. Ist es nicht schon grundverdächtig, wenn Gläubige sagen, ah, dieses Buch muss die Schwester A unbedingt lesen, das ist so gut, das passt genau auf sie. Oder diese Predigt, die sollte der Bruder B unbedingt hören. Ja, was weiß denn ein Mensch, was gut ist für die Schwester A und für den Bruder B? Gut ist überhaupt nur einer. Was sagt Gott über Josef, den er, nämlich er, 13 Jahre unschuldig im Gefängnis in Ägypten behalten hat? Er hört her, was er sagt. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Das ist eine andere als menschliche Sprache, nicht wahr? Wer hätte denn dem Josef dort ein Buch oder eine Predigt aufdrängen können, die auf ihn gepasst hätte? Das ist nicht nur hirn- und sinnlos, sondern völlig kontraproduktiv. Sucht mich, sagt der Herr, der nicht humanistisch ist, sondern die Liebe ist in Person. Und jede Begegnung mit Menschen, mit Büchern, mit Vorträgen, mit Predigten und Bibelstunden, die ist im höchsten Grad dazu angetan, gleich den zu suchen und nur den zu fragen und nur dem zu glauben, der uns sagt, sucht mich. Oh ja, dich suchen, oh Gott. Sehen wir uns ein paar Worte Gottes an, damit wir umso sicherer sein können, wie sehr er will, dass wir ihn suchen. Denn Gott selber, der nicht lügen kann, der hat sich von sich aus verbürgt dafür. Das erste hatten wir schon, das hieß, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich, so in Sprüche 8,17. In Jeremia 29 steht, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Im 55. Kapitel steht bei Jeremia, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, und ruft ihn an, während er nahe ist. In 2. Chronik 15 steht, als das Volk aber in seiner Not zum Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Und in Kapitel 15,15 steht, und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Suche mich so gut. Psalm 32, Vers 6, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Und nicht zuletzt, sagt der Herr Jesus selber in der Bergpredigt, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sogar mitten im Sündigen, in der Stunde der Versuchung, mitten im Fallen, ruft er dir dieses wunderbare, freundliche, lebensspendende Wort zu, suche du mich jetzt, gerade jetzt, suche mich, ich will mich jetzt finden lassen, ich will dich erretten. Und wenn wir dabei bleiben, dann bleiben wir am Leben, weil das Leben die eine Person ist, er. Aber wir brauchen im Punkto Leben gar nicht zu philosophieren und zu diskutieren, er alleine ist es. Die Sache geht natürlich noch weit tiefer, als wir sie bisher betrachtet haben und je auf Erden verstehen werden. Es fährt auch niemand gen Himmel. Außer ihm, so hat er es dem Nikodemus gesagt. Das heißt, wir kommen nicht so in den Himmel, wie allgemein angenommen. Es ist Jesus, der vom Himmel gekommen ist und der in den Himmel zurückgekehrt ist. Das Evangelium von der Person des Sohnes Gottes, diese frohe Botschaft, besteht eben darin, dass Gott uns in seinem Sohn haben will. Und dazu darf ich einige Verse aus dem Anfang des Epheserbriefs zitieren, aus denen klar hervorgeht, was Gottes Plan war und ist mit dir und mir. Und da heißt es, wir sind gesegnet mit jedem, mit allem geistlichen Segen. Ja, wie und wo? In Christus. Aber du sagst vielleicht, du hättest keinen Glauben, du kannst dir das Wort Gottes nicht merken, du hast keinen Sieg über die Sünde, über die Anfechtung, über die Versuchung. Gott sagt das Gegenteil, du hast alles, und zwar in der Person Gottes in seinem Sohn. Das Geheimnis, die Lösung besteht immer in denselben zwei Worten, in Christus. Du hast jeden geistlichen Segen, den Gott, nämlich Gott, sich vorstellen kann, nicht du oder ich. Und dieser Segen ist enorm. Der Segen ist die Person Christi selbst. Darum suche nicht den Segen, sondern ihn. Sag doch bei nächster Gelegenheit zum Herrn Jesus, jetzt kommt sie auf mich zu, die Versuchung, übernimm sie du. Ich suche dich jetzt. Und sag dem Herrn, mein Glaube, der ist schwach, der ist so oft angefochten. Herr, glaub du. Und komm du mit deinem Glauben in mein Leben. Ich suche dich, ich brauche dich. Das ist es, was Gott gefällt. Da ist sein Evangelium auf wirklich fruchtbaren Boden gefallen. Und hört her, was das Wort Gottes genau sagt. Dazu Epheser 1, 2 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Könnte ja einer sagen, mir kann nicht vergeben werden. Das stimmt nicht. In Christus ist auch dieser Segen. Ist uns auch bewusst, dass wir schon sehr lange auserwählt sind von Gott, wenn wir unseren Platz in Christus einnehmen. Denn alle, die in Christus erfunden werden vom Vater, für die gilt uneingeschränkt das Attribut auserwählt. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und wieder ist der Schlüssel dazu in Christus. Ansonsten ist niemand von Gott auserwählt. Auserwählt ist nur der Sohn und nur wer im Sohn ist. Wie es heißt in dem berühmten Wort, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. In denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und deshalb werden alle, die in Christus erfunden werden, nicht ins Gericht kommen vor den großen weißen Thron. Und deswegen hat ja der zweite Tod keine Macht über sie, weil Christus das Leben ist und weil sie in ihm schon im ewigen Leben sind. Und hören wir stets genau hin, was Gottes Wort sagt, damit wir bloß nicht aus eigenem reden, denn nur sein Wort bleibt in Ewigkeit. Sind wir in Christus neu geboren, dann sind wir aus dem Element, das ewig bleibt, das Wort Gottes. Auch das ist kein Begriff, sondern ein Name für die Person Christi. Und Gott hat ja andere Absichten, als wir Menschen das von Natur aus wissen und wünschen. Er spricht von Heiligkeit, er spricht von Tadellosigkeit, von Liebe. Und das alles erfüllen nicht wir, sondern nur der Sohn Gottes in uns. Deshalb will uns der Vater ja im Sohn haben. Und so heißt es im Zusammenhang dann, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und dann, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. In ihm. Und im nächsten Vers erfahren wir etwas unbegreiflich Schönes. Etwas, das kein Mensch je denken, geschweige denn hätte erwarten können. Der Vater will, dass wir seine Söhne sind. Und das, wie könnte es anders sein, durch Christus, seinen Sohn. Denn im nächsten Vers steht, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zur Sohnschaft, für sich selbst, für sich selbst. Was für ein unfassbarer Gedanke. Gott bestimmt jene, die in seinem Sohn sind, zur Sohnschaft für sich selbst. Und dieser Vers geht aber noch weiter. Zum Familienstand kommt jetzt noch das Amt. Gott loben, das ist unser Amt. Im Loben und Danken erfüllen wir schon hier auf Erden am besten seine Aufforderung, suchet mich. Und da darf ich weiter zitieren. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das heißt, gesegnet, auserwählt, vorherbestimmt und begnadigt. Das sind die Gnadenerweise des liebenden Vatergottes in seinem Sohn Jesus Christus an uns, in diesen Versen. Jetzt kommen aber noch zwei dazu, und zwar erlöst und versiegelt. Da steht im Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Überströmende Gnade gibt er uns. Aber das ist nicht ein diffuses, ein uns unbekanntes, ein verpacktes Geschenk, diese überströmende Gnade, das er gibt, sondern Gott, der zu uns sagt, suchet mich, der lässt uns auch wissen, was uns gegeben ist in seinem Sohn und wie das Endziel ausschaut, damit wir Hoffnung und Zukunft haben können. Denn Gottes Endziel ist der Christus, Gottes Sohn vor dem Vater und wir in ihm. Und da steht ihm in Epheser 1,9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und dazu kommt jetzt noch eine weitere herrliche Tat Gottes, die Versiegelung. Im Altertum war es üblich, dass der Eigentümer sein Siegel auf sein Eigentum gesetzt hat. Damit war rechtlich klar und auch für alle ersichtlich, wer der Eigentümer war. Bei einem Eigentumswechsel setzt dann der neue Eigentümer sein Siegel auf seinen Besitz. Und so auch bei uns. Der erste Vater und Eigentümer jedes natürlichen Menschen ist der Teufel. Christus aber hat uns herausgekauft. Da steht in 1. Petrus 2, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, den 1. Korinther 6, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe und Offenbarung 5. Und sie, nämlich die 24 Ältesten, sangen dem Lamm Gottes ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dazu kommt noch die absolut sichere Zusage aus Jesu Mund. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, der ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins, so in Johannes 10, 29. Und hier im Epheserbrief bestätigt Gott dieses Siegel, da steht im Vers 13 des 1. Kapitels, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und damit ist unser ganzer Segen, den wir von Gott empfangen sollen und dürfen, unsere Auserwählung und Vorherbestimmung, unsere Errettung und Erlösung und Versiegelung mit dem liebevollsten Aufruf an uns ergangen, für jeden von uns zugänglich, für jeden. Vorausgesetzt, wir haben ein Ohr, um zu hören. Wer dieses Heil ausschlägt, wer diesen Ruf von sich weist, dem ist nicht zu helfen, der geht verloren. Direkt neben dem Eingang ins Paradies, der verwirft die Sohnschaft, zu der Gott ihn bestimmt hätte, in seinem eigenen herrlichen Sohn, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Komm du jetzt und suche ihn, er will sich finden lassen. Amen.
Amen.